und herzlich willkommen beim Aktiv Plus Podcast. Mein Name ist Sabrina Henrich vom Aktiv Plus e.V. Im Rahmen des digitalen Energiesommers 2020 haben wir heute Professor Gerd Hausland aus München sowie Rainer Kohns von der Siemens AG eingeladen. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Ja, grüß Gott.
Zudem begrüße ich Elisabeth Endres an meiner Seite. Sie ist Vorstand im Aktiv Plus e.V. Auch an dich, Elli, herzlich willkommen.
Hallo in die Runde.
In unserem heutigen Podcast sprechen wir über ein Projekt in Berlin. Hier entsteht durch die Öffnung des Industrieareals Siemensstadt ein neuer innovativer Stadtteil. Elli, vielleicht könntest du kurz erläutern, worum es in dem Projekt geht.
Ja, ich kann das natürlich gar nicht so gut, wie der Herr Kohns uns vielleicht da etwas mitnimmt auf die Begegnung. Ich bin auf das Projekt gestoßen. Oder zum einen vielleicht nochmal den Kontext, in dem wir hier sprechen, ist ja, wir wollten uns auf den Berliner Energietagen über zukunftsfähige Stadtmodelle an den größten deutschen Stadtgebieten, Quartieren, die entwickelt werden, abarbeiten. Und dann ging es eben einmal um Dietenbach, einmal um die Siemensstadt 2.0, die wir dort aufgerufen haben, und das Rosensteinquartier in Stuttgart. Wir haben das jetzt auf den Podcast umgestellt. Auch an der Stelle nochmal vielen Dank, Herr Kohns, Herr Hausland, dass Sie das möglich gemacht haben, darüber zu sprechen. Und wir waren involviert in den Wettbewerb mit einem Architekturbüro. Und ich war wirklich fasziniert von dieser sehr guten Auslobung, die ich da vorgefunden habe. Das ist nicht immer selbstverständlich. Und es hat sehr viel Freude gemacht. Wir haben mit Kim Nalleweg an dem Projekt teilgenommen im Ingenieurbüro Hausladen. Und ja, da deswegen haben wir gesagt, wir laden Sie ein, Herr Kohns, darüber zu sprechen. Und unsere Wege haben sich schon ein paar Mal gekreuzt und es waren immer sehr gute Diskussionen. Ich kenne Sie über den Lehrstuhl an der TU München von Professor Hausladen und auch über das Siemens Erlangen-Projekt. Sie haben sehr viel Erfahrung, wie ein Konzern mit diesen stetig doch sich wandelnden Gegebenheiten umgeht. Und Herr Hausladen, Sie stellen immer die richtigen Fragen und haben da sicher auch ein gutes Händchen in den letzten Jahren bewiesen, wo die Reise hingeht. Und deswegen freuen wir uns auf ein Gespräch mit oder zwischen Ihnen beiden. Ich werde mich zum Schluss nochmal einklinken, aber deswegen, Herr Hausland, würde ich Sie einfach bitten, anzufangen und vielleicht mal zu sagen, was aus Ihrer Sicht auch notwendig ist im Quartier der Zukunft. Wo geht die Reise hin? Was ist eigentlich ein effizienter Stadtteil?
Also mich freut es auch, dass wir heute da die Gelegenheit haben, gemeinsam so ein Gespräch zu führen, Herr Kunz, weil uns eine langjährige Freundschaft, würde ich sagen, schon verbindet durch unsere Tätigkeiten und durch gemeinsame Projekte, die wir erfolgreich durchgeführt haben. Ich werde immer wieder angesprochen von unterschiedlichen Seiten. Wie geht man denn eigentlich dran an ein neues Quartier, das in der Gemeinde, in einer Stadt, in einer Kommune da realisiert werden soll, um die Themen Energie und Nachhaltigkeit gleich von Anfang an mit zu berücksichtigen. Ich bin auch eingeschalten worden von der Stadt Freiburg, die ja sich natürlich immer wieder schon seit vielen Jahren oder Jahrzehnten mit energetischen und nachhaltigen Fragen auseinandersetzt, um in dem neuen Quartier Dietenbach die Stadt mit zu beraten in der Vorgehensweise. Es ist ja dort ein städtebaulicher Wettbewerb ausgelobt worden und in diesem städtebaulichen Wettbewerb sollten bereits Dinge, die wichtig sind, in Anführungszeichen wichtig sind, in diesem Planungsstadium dann doch irgendwo mit berücksichtigt werden bei den Entwürfen, bei den städtebaulichen Entwürfen. War eine spannende Aufgabe und meine Aufgabe war eigentlich, bestand darin, im Wesentlichen zu verhindern, dass Dinge abgefragt werden, die in diesem städtebaulichen Prozess überhaupt keine Rolle spielen, und nur die Aufgabe unheimlich erweitert hätten oder auch erschwert hätten. Und da waren ursprünglich geplant, Dinge zum zum energetischen Standard einzelner Gebäude bereits in dem städtebaulichen Entwurf mit abzufragen, was überhaupt keinen Sinn macht in diesem Stadium. Also das ist sehr gut über die Bühne gelaufen und so wie es ausschaut, nimmt es jetzt auch einen guten Verlauf. Jetzt zu dem Projekt in Berlin ist natürlich die Frage, was Sie als Bauherr, als Investor, Herr Kohns, was für Sie jetzt dort in so einem Quartier wichtig ist. Natürlich neben dem Städtebau, neben Dingen, die im Städtebau eine ganz zentrale Rolle spielen, wie Dichte, um überhaupt Leben reinzukriegen in so ein Quartier. Was spielt darüber hinaus für Sie jetzt dann noch eine Rolle? Das, glaube ich, wäre mal wichtig, damit wir da einen guten Einstieg finden.
Ja, vielen Dank für die Frage. Die beantworte ich natürlich gerne. Also für die, die den Standort noch nicht kennen, also Siemensstadt 2.0 ist sozusagen das, was von der ursprünglichen Siemensstadt noch übrig geblieben ist. Ursprünglich waren das mal 400 Hektar, die vor den Toren Berlins gekauft wurden. Brachland eigentlich, weil einfach die Entwicklung der Firma im Stadtzentrum den Platz nicht mehr hergab und man Ausweichfläche, die man dort in Richtung Spandau oder in Spandau gefunden hat. Über die Jahre hat sich das Ganze natürlich entwickelt. Übrig geblieben ist ein monolithischer Werkstandort, umgeben mit einem Zaun, Werksgelände eben. Und das Ganze gilt es in einen neuen, modernen, zukunftsgerichteten Stadtteil zu überführen, in dem, und das ist unser Motto, in dem Menschen aus aller Welt leben, lernen und arbeiten können. Und das ist fast eigentlich schon die Frage sehr generisch zusammen, Herr Professor Hausladen, die Sie gestellt haben. Aber im Detail heißt es natürlich, dass neben dem Arbeiten, das weiterhin dort natürlich stattfinden soll und das sich mit Sicherheit auch an der einen oder anderen Stelle, weil sich die Produkte eben auch verändern, auch anders aussehen wird, wird der Standort natürlich viel, viel dichter. Auf einem Areal von 70 Hektar sind derzeit nur 25 eigentlich bebaut. Und vor dem Hintergrund, dass jährlich ein Berlin wie alle anderen Großstädte in Deutschland eben auch einen Zuwachs von ungefähr 50.000 Personen zu verkraften hat, geht es eigentlich nur, indem man sorgfältig, nachhaltig eben Verdichtung praktiziert. Das wollen wir hier auch tun. Letztendlich haben wir uns zum Ziel gesetzt, ein Campus, einen Stadtteil zu kreieren, der über die eigentliche Energieeffizienz hinaus, Stichwort CO2-Neutralität, eben auch, was Biodiversität, aber auch Stadtklima angeht, neue Maßstäbe setzen wird.
Ich glaube, Sie haben zwei Dinge mit angesprochen, neben der Energie, nämlich die Biodiversität und darüber hinaus natürlich auch das Stadtklima. Dinge, die aus meiner Sicht sehr wichtig sind und die oft immer noch ein bisschen in den Hintergrund gedrängt werden. Ich meine, man muss sich ja die Frage stellen, was heißt überhaupt Nachhaltigkeit bei so einem Stadtquartier? Das beinhaltet natürlich auch immer wieder den Versuch, Arbeiten, Wohnen und Freizeit miteinander zu verbinden, um vielleicht die Mobilität etwas zu reduzieren oder den Verkehr etwas zu reduzieren und den Leuten auch die Möglichkeit zu geben, dort, wo sie wohnen, auch zu arbeiten. Ist äußerst schwierig, aber vielleicht hat es die jetzige Krise auch gezeigt, dass es doch Möglichkeiten gibt, diese Dinge miteinander zu verbinden. Jetzt, wenn ich das so anschaue, dann ist, spielt natürlich Energie- oder CO2-Neutralität bei solchen Quartieren immer eine zentrale Rolle. Was heißt CO2-Neutralität? Das beinhaltet natürlich den Energiebedarf, der dort benötigt wird, um die Gebäude zu betreiben und die Einwohner mit Strom und allem, was sie da brauchen, zu versorgen. Aber es beinhaltet natürlich auch die Fragen, wie viel Energie muss aufgewendet werden, um überhaupt so ein Quartier zu realisieren? Also die graue Energie, die man in so ein Quartier reinsteckt. Jetzt weiß man, dass Beton natürlich sehr viel mehr Energie in der Herstellung benötigt als Holz zum Beispiel. Heißt es jetzt für Sie, dass man bei Siemens darüber nachdenkt, das ganze Quartier möglichst viel Holz einzusetzen als Baumaterial?
Ja, das wird mit Sicherheit auch ein Thema sein, mit dem wir uns konstruktiv, also im doppelten Sinne sozusagen, auseinandersetzen wollen und in einem unserer anderen großen Entwicklungsvorhaben, dem Campus in Erlangen, tun wir das schon. Das zweite Modul wird in Holzhybridbauweise hergestellt. Und ich bin mir sicher, dass man vielleicht sogar eine Fortentwicklung dieser Konstruktionsmethode eben auch in Berlin sehen wird. Aber man muss natürlich, wie man in Bayern so schön sagt, auch die Kirche im Dorf lassen. Ja, ich meine, letztendlich muss man einfach sehen, dass in der ungefähr 1 Million Quadratmeter Fläche, die wir dort realisieren wollen, 230.000 Quadratmeter denkmalgeschützt sind. Das sind Strukturen aus dem frühen 20. Jahrhundert, die natürlich erhalten werden müssen und die natürlich eben auch, was die Energieeffizienz angehen, Limitationen haben, die jetzt vielleicht einen Neubau und erst recht eben auch keinen Holzbau eben nicht haben wird. Ja. Auch bei der Dichte muss man schauen, dass, und das wollen wir ja tun, die endlichen regenerativen Energiepotenziale, die der Standort mitbringt, das ist im Wesentlichen Geothermie, oberflächennahe Geothermie und Solartechnik, dass die natürlich nicht ausreichen, um daraus jetzt einen Plus-Energiestandort oder sowas generieren können. Man muss halt schauen, dass man mit den Mitteln, die einem zur Verfügung stehen, einfach das Beste tut. Und genau das haben wir uns vorgenommen. Im Übrigen stehen wir sind jetzt in der Entwurfsphase des Masterplans. Das heißt noch relativ weit vorne im Lebenszyklus des Projekts. Wir haben uns sehr viel vorgenommen, müssen jetzt eben einfach in den nächsten Monaten schauen, was wir davon umsetzen können.
Ja, verstehe ich. Jetzt spielt natürlich in dem Zusammenhang die Mobilität und die daraus sich ergebenden Konsequenzen eine wichtige Rolle. Also zum Beispiel die Frage, in welchem Umfang errichtet man dort Garagen, möglicherweise Tiefgaragen oder Hochgaragen für Autos, die dann den Leuten zur Verfügung stehen? Oder wie schaut überhaupt das Mobilitätskonzept dort in so einem Bereich in der Größenordnung aus. Ich meine, wenn man mal anschaut, dann wird in den Tiefgaragen oft zweigeschossig sehr, sehr viel Energie bereits verbaut. Und wenn man sich davon etwas lösen kann, da braucht man natürlich auch die Stadt dazu. Denn es ist eine ganz entscheidende Frage, welchen Stellplatzschlüssel wird denn verlangt in so einer Siedlung und wie steht die Stadt dazu zu den Anforderungen jetzt an das Mobilitätskonzept. Das beeinflusst also gerade diese Frage, ist CO2 oder in welchem Umfang ist CO2-Neutralität möglich, ganz erheblich. Ein zweiter Punkt, der in meinen Augen ganz, ganz wichtig ist, das ist, wie schauen denn die Stromversorgungskonzepte aus? Es wird ja sehr, sehr viel auf Strom hinauslaufen, auf Wärmepumpen, die dann Wärme und Kälte erzeugen in Verbindung mit Strom. Und der Strom wird natürlich zum Teil örtlich erzeugt werden können über Photovoltaikanlagen. Und da spielt jetzt eine große Rolle, wie schauen dann die rechtlichen Rahmenbedingungen aus in so einem Quartier? Wird man als Energieversorger oder als Stromversorger mit den entsprechenden Auflagen damit konfrontiert sein oder wird man es schaffen, auch in so einem Quartier Rahmenbedingungen, rechtliche Rahmenbedingungen zu schaffen, die es ermöglichen, Energieverschiebungen in dem Quartier zu ermöglichen, also Verschiebungen jetzt von einem Bereich zum anderen, also vom Wohnbereich in den Arbeitsbereich rein, was derzeit ja nicht möglich ist. Sie können ja nur die Energie dort auch oder dürfen nur die Energie dort auch verbrauchen, wo sie es unmittelbar erzeugen und das schränkt natürlich extrem ein und da ist natürlich die Frage, inwieweit man auch solche rechtlichen Dinge vielleicht realisieren kann oder rechtlichen Veränderungen realisieren kann in so einem neuen Gebiet.
Also sehr viele Fragen haben Sie in Ihre Frage reingepackt, Herr Professor Hauslein. Ich versuche die mal logisch zu beantworten. Sie fingen, glaube ich, mit der Mobilität an. Das ist unser Ziel. Natürlich arbeiten wir eben auch an einem integralen Mobilitätskonzept. Um es kurz zu fassen, wir wollen eine autoarme Stadt kreieren. Also autoarm bedeutet schon, das Thema Kfz spielt natürlich nur eine Rolle. Das kann man ja sozusagen nicht von heute auf morgen ausschalten, auch wenn viele das wollen. Das bedeutet, dass wir den hohen Verkehr nicht flächig in Tiefgaragen oder sonst wohin verorten, sondern dass wir den an den Quartiersrändern in vorzugsweise Hochgaragen konzentrieren und das auch so konzipieren, dass diese Gebäude, die dann natürlich entstehen müssen, später umgenutzt werden können. Denn das Ziel ist, ich sage jetzt mal, den fossilen, motorisierten Individualverkehr über einen Zwischenschritt elektrischen, motorisierten Individualverkehr hin zu innovativen Mobilitätsformen zu umzuwandeln, die am Schluss eigentlich keine Stadt mehr für den ruhenden Verkehr verbrauchen. Ich will das mal so sagen, denn letztendlich, wenn man sich heute Städte anschaut, sind sie eigentlich rund um fahrende oder oftmals eben auch ruhende, parkende Autos eben rumgebaut. Und das ist ein unglaublicher Flächenverbrauch, den wir uns einfach in der Zukunft gar nicht mehr leisten können. Beziehungsweise diese Fläche im Stadtinnern kann man viel, viel besser mit anderen Nutzungsformen brauchen, als dort ein Auto beispielsweise fahren zu lassen oder parken zu lassen. Ja. Zu dem zweiten Teil Ihrer Frage, ich fasse das mal zusammen. Also erstmal möchte ich vorausschicken, wir setzen das Projekt ja partnerschaftlich mit dem Senat und dem Bezirk Spandau um und bekommen da jede Unterstützung, die wir bisher angefragt haben. Es ist ein sehr, sehr gutes, zukunftsgerichtetes Zusammenarbeiten. Ja. Und die Fragen, die Sie gestellt haben, die sind natürlich alle richtig. Natürlich kann auch ein solches Projekt, das ja fast schon weltweite Aufmerksamkeit genießt, nicht einfach sich über Regulatorien, die einfach gelten müssen, hinwegsetzen. Dennoch haben wir uns vorgenommen, vielleicht über das Instrument von Reallaboren das ein oder andere auszuprobieren, das einfach notwendig ist, um neue Technologie, aber auch neue Denkansätze zu realisieren und dort eben, sage ich jetzt mal, Verordnungen oder Gesetze dem entgegenstehen. In welcher Form und wie weit uns das gelingen wird, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich kann nur sagen, die Bereitschaft dort auch beim Senat ist erkennbar.
Sehr gut, weil ich glaube, das ist schon, oder es wäre schade, wenn bei so einem Projekt nicht auch neue Wege, denen vielleicht momentan irgendwelche rechtlichen Dinge entgegenstehen, neue Wege probiert werden und neue Wege auch gegangen werden, um zu sehen, wohin das führt oder das als Grundlage zu nehmen, auch für ganz neue Konzepte in der Stadtplanung und in der Stadtentwicklung.
Ich würde mich jetzt nochmal einschalten an der Stelle und es waren spannende und ich glaube sehr entscheidende Aspekte dabei, die auch im Verein Aktiv Plus herrschen. Sie sind ja jetzt auch einer unserer Gründungsväter und die auch dort im Vorstand immer wieder diskutiert werden und auch schon auch nicht immer einig diskutiert werden. Wie viel tut man das? Haben Sie gesagt, der Kunstverein eine schwarze Null in einem Quartier, von der am Ende niemand was hat, sondern der Strom wird nur hin und her in Netzen geschickt. Aber am Ende kann man sagen, wir sind klimaneutral. Können wir uns sowas leisten oder muss man ein Quartier dann doch auch immer noch etwas weiter gefasst sehen? Ich denke, das ist ganz wichtig. Ich denke, es ist wichtig, darüber nachzudenken, CO2 pro Kopf, was ja auch eine gewisse Dichte voraussetzt, zu betrachten. Vielleicht eher als eine Kilowattstunde pro Quadratmeter und ja, auch da tut man sich schon leichter, wenn man über solche dichten Strukturen, wie Sie es da umsetzen wollen, nachdenken. Also ich denke, ich freue mich jetzt schon, wenn ich von Braunschweig aus mal nach Berlin fahren kann und mir das anschauen kann und bedanke mich an der Stelle herzlich im Namen des Vorstandes für das Gespräch. Dankeschön.
Ja, gerne. Ich bedanke mich.
Ja, vielen Dank auch.
Ja, auch von meiner Seite nochmal vielen Dank